Deutschlandfunk, der Tag.
Wir alle zusammen gegen das System.
Klingt so etwa der nächste österreichische Bundeskanzler?
Das System hat panische Angst. Panische Angst vor uns und das heißt panische Angst vor euch.
Kann gut sein, dass wir diese Stimme zukünftig noch deutlich häufiger hören werden. Herbert Kickl, Chef der FPÖ, der österreichischen extremen Rechten und seit heute mit der Regierungsbildung beauftragt. Die Koalitionsgespräche zwischen den Sozialdemokraten, den Konservativen und den liberalen Neos sind gescheitert und jetzt läuft wohl alles darauf hinaus, dass die Konservativen als kleinerer Partner in eine Regierung mit der FPÖ gehen. Und das, obwohl im Wahlkampf alle noch gesagt haben, die Brandmauer, die steht ganz fest mit den Rechtsextremen, auf keinen Fall der Kickl, der ist eine Gefahr fürs Land. Wie es dazu gekommen ist und was Österreich bevorsteht, darum geht's heute bei uns. Und nachdem letzte Woche ja noch so ein bisschen Neujahrsruhe angesagt war, ist Deutschland spätestens ab heute volle Kanne im Wahlkampfmodus. Und ein Versprechen, das man aus allen Richtungen immer wieder hört, heißt Entlastung, sprich weniger Geld an den Staat zahlen. Wir gucken uns heute mal die Steuervorschläge der Parteien ganz genau an. Welche gesellschaftlichen Gruppen sollen profitieren? Wie soll das finanziert werden? Und was ist eigentlich mal mit mehr Steuern? Stichwort Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer. Bekommen diese Forderungen vielleicht auch mal eine Chance im Wahlkampf? Das ist der Tag am 6. Januar 2025. Noch ein bisschen ungewohnt, das zu sagen. Ich bin Josephine Schulz. Hoffe, alle sind gut reingerutscht ins neue Jahr. Legen wir los.
Aber der Respekt vor dem Wählervotum gebietet es, dass der Bundespräsident die Mehrheit achtet, die sich im Nationalrat findet oder eben nicht findet.
Man hört das vielleicht ein bisschen raus. Das ist dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen wahrscheinlich nicht leicht gefallen. Er ist jedenfalls bekanntermaßen gar kein Fan der Rechtsextremen. Trotzdem hat der Herbert Kickl, den FPÖ-Chef, heute den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Und es gibt nur eine realistische Farbkombination für diese Regierung, die übrig bleibt, nämlich blau-schwarz mit deutlich mehr Blauanteil. Also FPÖ in der Führungsrolle, die ÖVP als Juniorpartner. Es hätte theoretisch auch andere Mehrheiten im Parlament gegeben, aber daraus wurde nichts. Ursprünglich haben ja ÖVP, SPÖ, also die Sozialdemokraten und die Neos miteinander verhandelt. Aber dann sind erst die liberalen Neos raus. Und dann kam auch relativ schnell der Abbruch zwischen den Konservativen und den Sozialdemokraten. Der ÖVP-Parteichef und bisherige Kanzler Karl Nehammer, der diese Koalitionsgespräche geführt hat und sich immer gegen eine Zusammenarbeit mit den Rechtsextremen gestellt hat oder das so gesagt hat, der ist zurückgetreten. Und damit ist nun offenbar auch bei den Konservativen der Weg frei für eine Regierung mit der FPÖ. Wollen wir uns alles genau erklären lassen von Oliver Schosch, unserem Korrespondenten in Wien, und auch, warum jetzt eigentlich der Name Sebastian Kurz wieder wie Kai aus der Kiste auftaucht. Oliver, ist das jetzt ausgemachte Sache, dass Herbert Kickl Kanzler wird und die FPÖ die Regierung anführen wird?
Ja, es sieht so aus. Also nach dem Gespräch zwischen dem Bundespräsidenten Van der Bellen und dem FPÖ-Chef Herbert Kickl ist dann der Bundespräsident vor die Presse getreten. Und ich kann ja mal kurz abspielen, was er in dem Moment gesagt hat, wo er eben klargemacht hat, dass Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag bekommt.
Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden. Und er will diese Verantwortung. Ich habe ihn das explizit gefragt. Ich habe ihn daher beauftragt, dass er Gespräche mit der ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung aufnimmt.
Ja, also es war am Ende doch so, dass Van der Bellen einfach keine andere Option mehr hatte. Es ist ja bekannt, dass er nichts von Kickl hält, dass er ihn zu radikal findet. Kickl gilt ja als rechtsextrem, aber alle anderen Koalitionsmöglichkeiten waren ja erschöpft.
Ja, wollte gerade sagen, das klang jetzt nicht so super euphorisch von Van der Bellen, aber hätte er dann wirklich gar keine Alternativen gehabt? Manche haben ja auch gesagt, dann hätte man vielleicht lieber Neuwahlen ausrufen sollen zum Beispiel.
Naja, Neuwahlen ist so, dass das Parlament beschließen muss, und die Umfragen, die zeigen einfach, dass die Ausgangslage sich ja nicht ändern würde. Es wäre halt einfach nur die FPÖ noch ein Stück stärker, die ÖVP noch ein Stück schwächer. Also es hätte sich an der Lage nichts geändert.
Und weiß man, was sonst in diesem Gespräch gesagt wurde heute zwischen den beiden? Also kann zum Beispiel Alexander Van der Bellen als Bundespräsident irgendwelche Bedingungen stellen an die FPÖ, an Kickl? Kann er sagen, ja, du darfst die Regierung bilden, aber weiß ich nicht, in dem und dem Punkt musst du dich moderater zeigen?
Also über die Inhalte des Gesprächs ist nichts bekannt geworden. Van der Bellen hat nur erklärt, wie schwer ihm die Entscheidung gefallen ist. Auch da können wir mal kurz reinhören.
Meine Damen und Herren, ich habe mir diesen Schritt nicht leicht gemacht. Ich werde auch weiterhin darauf achten, dass die Prinzipien und Regeln unserer Verfassung korrekt beachtet und eingehalten werden.
Ja, also man, wie man es hört, er wirkte schon sehr ernst, auch ein Stück weit bedrückt. Und auch das Statement war nur wenige Minuten und er ist dann sofort hinter der Tür wieder verschwunden.
Es gibt ja jetzt realistisch nur eine mögliche Kombination aus FPÖ und ÖVP. Woher kommt denn eigentlich dieser Sinneswandel bei den Konservativen, dass sie jetzt offenbar, so klang es ja, doch bereit sind, sich auf die FPÖ einzulassen, wenn es doch im Wahlkampf immer hieß, das machen wir nicht?
Ja, es ist schon ein Stück weit ein rätselhafter Vorgang. Also man hat ja erstmal 3 Monate lang verhandelt und es sah erstmal so aus, als ob es gar nicht mal so schlecht läuft. Es ist auch wenig nach draußen gedrungen. Dann ist plötzlich sind dann die liberalen Neos abgesprungen, haben gesagt, sie sehen bei den anderen beiden Partnern einen mangelnden Reformwillen und keine Vision für die Zukunft. Und kurz danach ist die ÖVP abgesprungen, hat gesagt, sie ist nicht bereit, ein Programm zu unterschreiben, was wirtschaftsfeindlich, wettbewerbsfeindlich, leistungsfeindlich sei. Dann blieb nur noch die SPÖ übrig in Form von ihrem Verhandlungsführer Babler, dem SPÖ-Chef, der war in den Interviews, wirkte ja ein bisschen betröppelt und meinte dann so, naja, also wir waren ja flexibel, wir haben ja sogar Steuern, die wir unbedingt wollten und die eben so ein Knackpunkt waren, also Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, die es ja in Deutschland schon gibt, haben wir dann ad acta gelegt, wir waren bereit zu verhandeln, wir wollten halt einfach nur, dass das große Loch im Haushalt in Österreich nicht nur gestopft wird, indem man Rentner und Arbeitnehmer und das Gesundheitssystem mehr belastet, sondern dass man auch mal an die Vermögenden reingeht, an die Spitzenverdiener, an die Großunternehmer, und das wollte die andere Seite nicht. Also es war schon so ein bisschen, dass da eben wirtschaftsliberales Programm und Vorstellung auf ein sozialpolitisch betontes Programm irgendwie, dass das so aufeinander geprallt ist und daran ist es gescheitert, aber man wundert sich dann doch, dass man da nicht bis zum Ende gekämpft und gerungen hat, sondern dass jetzt einfach die ÖVP sagt, naja, dann versuchen wir es halt mit einem rechtsextremen Kanzler, weil Kickl gilt ja wirklich als rechtsextrem und auch nah an der identitären Bewegung, dass man dann den eigenen Kanzler sozusagen sogar verbrennt. Nehammer ist ja dann zurückgetreten, weil er gesagt hat, okay, ich habe im Wahlkampf gesagt, ich mache es nicht mit Kickl, deswegen trete ich jetzt zurück. Ja, aber jetzt hat die ÖVP auch ihr Versprechen über Bord geworfen, nicht mit Kickl, und jetzt soll der damalige Generalsekretär von Nehammer, Stocker, die Verhandlungen führen. Und er hat auch gesagt, wir gehen jetzt offen in die Gespräche mit Kickl.
Du hast es gesagt, Nehammer ist zurückgetreten. Ich weiß jetzt nicht, wie ernst er das im Wahlkampf gemeint hat. Aber ist das tatsächlich so? Jetzt, wo er weg ist, sieht da eigentlich niemand mehr in der ÖVP ein großes Problem? Also diese Brandmauer, die ja, ist da nicht so verbreitet in der Partei?
Ja, die Brandmauer war wahrscheinlich nur eine leere Versprechung. Also es gibt offenbar keine Brandmauern nach rechts außen in den rechtsextremen Bereich hin zu Herbert Kickl. Das waren alles leere Worte im Wahlkampf. Also Nehammer war der Einzige, der so viel Anstand hatte zu sagen, okay, ich habe gesagt, ich mache es nicht, ich gehe zurück, ich drehe zurück. Aber eben Christian Stocker, der Generalsekretär, hat genauso gegen Kickl gefeuert. Der hat gesagt, so jemand wie Sie brauchen wir hier nicht in diesem Parlament. Und Kickl wurde ja von Seiten der ÖVP als Rechtsextremist, als Verschwörungsanhänger bezeichnet, als Sicherheit als Risiko für Österreich, und dass man jetzt einfach sagt, naja, wir probieren es trotzdem, das ist ja wirklich ein Betrug an den eigenen Wählern, muss man wirklich so hart sagen. Auf der anderen Seite, klar, es bleibt keine andere Option. Offenbar, man kann denen halt den Vorwurf machen, Mensch, in diesen Dreierverhandlungen, da hättet ihr einfach wirklich alles geben müssen. Da sagt halt der SPÖ-Chef Babler, die ÖVP ist schon relativ unvermittelt ausgestiegen. Da wäre noch Verhandlungsspielraum gewesen aus Sicht des SPÖ-Chefs. Gut, wir wissen nicht, wie es genau abgelaufen ist, aber irgendwie, man hat so das Gefühl, Mensch, hättet ihr da nicht ein bisschen mehr kämpfen können?
In Deutschland ist das ja bisher zumindest noch ein völliges No-Go, die AfD irgendwo an der Regierung zu beteiligen. In Österreich ist das nicht der Fall. Also die FPÖ hat schon mitregiert, regiert auch in den Bundesländern mit. Diese Brandmauer-Diskussion, die wir haben, gibt es die überhaupt in der österreichischen Bevölkerung? Oder ist das jetzt für die gar nicht so ein großes Ding, wenn jetzt die ÖVP erstmals auch eine Regierung anführt? Macht das gar nicht so einen großen Unterschied?
Also die Bevölkerung ist da gespalten. Also viele dachten schon, dass es eine Brandmauer gibt zu Herbert Kickl. Denn Herbert Kickl ist ja derjenige, der die FPÖ übernommen hat. Die FPÖ hatte ja manchmal sowas durchaus Staatstragendes auch, zum Beispiel in der Regierung unter Kurz, unter Strache. Da gab man sich so ein bisschen milder. Und er hat die dann, als sie in die Opposition gingen, übernommen und hat sie zu einer radikalen Protestpartei gemacht. Gerade in der Corona-Krise hat sie herangeführt an das Impfgegnermilieu, Verschwörungstheoretikermilieu und auch an die rechtsextremistische identitäre Bewegung. Unter Herbert Kickl hat man sich nicht mehr von denen distanziert. Herbert Kickl hat sie als eine gute NGO bezeichnet und es gibt auch Kooperationen, gerade so im Jugendbereich der ÖVP und der identitären Bewegung. Also wirklich ein extremer Rechtsaußen der FPÖ, der das Ganze jetzt übernimmt. Und da dachten viele, dass da vielleicht die ÖVP doch Skrupel hat, aber scheint sie gar nicht zu haben. Also in Deutschland wäre es schwer vorstellbar, dass Friedrich Merz sich irgendwie mit Scholz und Habeck nicht einigen kann und dann sagt, na gut, dann versuche ich es halt mit Höcke, also weil man muss ja wirklich Kickl mit Höcke vergleichen.
Also das würdest du schon sagen, die sind vom Typ her ähnliches
Kaliber.
Also
von der Radikalität, von der Tonalität her sind sie schon sehr, sehr ähnlich. Kickl hat immerhin ein bisschen mitregiert mal, also könnte was etwas Staatstragenderes haben, was man bei Höcke eben nicht so genau weiß. Den kennt man nur als Ideologen, aber so wie sie sich äußern, wie sie Stimmung machen gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, gegen Migranten und so, das nimmt sich wirklich nicht viel.
Du hast es gerade schon gesagt, Kickl hat schon mal mitregiert. Manchmal kann ja auch die Realität so extreme Parteien, ich würde mal sagen, ein bisschen einnorden. Was glaubst du, wenn die FPÖ jetzt in der Führungsrolle ist, wird dann da wirklich knallharte rechtsradikale Politik durchgesetzt? Und wenn ja, was sind da so die Pläne?
Ja, das ist halt eben die Frage. Also zum Beispiel beim Thema Migration und Asylpolitik. Da will ja auch die ÖVP durchaus Restriktionen, aber die FPÖ tönt halt, wir brauchen Remigration. Also sie benutzen wirklich den Begriff des Rechtsextremisten Martin Sellner. Und wir brauchen eine Festung Österreich, also richtig eine Abschottungspolitik, kein Asyl mehr. Da kann es durchaus sein, dass die ÖVP mal so ein bisschen die radikalen Parolen so ein bisschen auflöst. Dann wird es ein bisschen ja realistischer, aber trotzdem restriktiv. Ja, Wirtschaftspolitik sind sie sowieso eng zusammen, wirtschaftsliberal. Große Unterschiede gibt es allerdings in der Außenpolitik. Die FPÖ ist eine EU-skeptische Partei, also könnte sich da eher so ein Land vorstellen, das dann wie Ungarn agiert in der EU-Politik oder wie die Slowakei oder so.
Auch relativ russlandfreundlich, ne?
Auch relativ russlandfreundlich, ist gegen die Unterstützung der Ukraine. Da ist die ÖVP eher so klassisch konservativ, christdemokratisch wie die CDU, also außenpolitisch. Da ist halt die Frage, wie man sich da irgendwie so das Ganze auskaspert. Aber ich glaube, dass viele in der ÖVP glauben, dass man diese Themen, dass man da leichter auf einen Nenner kommen kann als bei so komplexen Themen, mit denen man sich mit der SPÖ gestritten hat. Also sowas wie Steuerpolitik, Sozialpolitik, Arbeitspolitik und so. Also die glauben wahrscheinlich, dass man so bei so großen außenpolitischen Fragen sich da schon eher einigen kann.
Eine Frage habe ich noch, Oliver, zum Schluss. Und zwar taucht ein Name auf einmal wieder auf überall. Sebastian Kurz. Was hat es damit auf sich? Kommt er zurück?
Ja, das war so eine Geschichte der Bild-Zeitung. Paul Ronsheimer, der Vizechef, hat ja eine Kurzbiografie geschrieben, hatte offenbar noch gute Kontakte. Die haben ihn dann offenbar mal so ein bisschen streuen lassen, dass Kurz da Interesse hätte und dass die Partei ihn auch will. Große Teile der Partei oder ich weiß nicht, wie groß die Teile wirklich sind, denken vielleicht, wir bräuchten so einen, der einfach bekannt ist und der für Aufsehen sorgt. Aber dann hat der ORF auch eine Umfrage gemacht, die gezeigt hat, so eine spontane Umfrage, dass 2/3 der Österreicher ihn gar nicht wollen nach all den Skandalen. Ja, und dann war ja klar, sie suchen jemanden, der jetzt Vizekanzler unter Kickl wird. Und Kurz hat ja Kickl damals rausgeworfen als Innenminister. Die waren ja beide Rivalen. Und dass da jetzt dann Kurz den Vizekanzler unter seinem damaligen Rivalen macht, das ist schwer vorstellbar. Und dann hat es eigentlich für Kurz keine Option mehr gegeben. Der wäre vielleicht jemand gewesen, wenn es eine Neuwahl gegeben hätte.
Okay, also der kommt dann wieder, vielleicht, wenn er doch mal wieder Kanzler werden kann. Schauen wir mal. Danke dir, Oliver.
Gerne.
Mehr netto vom Brutto. Wer will das nicht? Würde ich mich jetzt auch nicht mit Händen und Füßen gegen wehren. Und in Wahlkampfzeiten möchten die Parteien den Menschen natürlich gerne Sachen versprechen, die potenziell gut finden. Eben mehr netto vom Brutto. Und entsprechend ist ein Lieblingswort, ich würde fast sagen aller Parteien im Wahlkampf, entlasten. Ganz vorne mit dabei die FDP, deren Lieblingsversprechen im Grunde schon immer darin besteht, Steuern zu senken. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hat das mal ausgerechnet, was die Steuerpläne der Parteien in diesem Wahlkampf bedeuten würden und hat festgestellt, das würde erstmal zu deutlichen Mindereinnahmen des Staates führen. Also nach diesen Berechnungen würden sich die Entlastungen der SPD zum Beispiel auf 30 Milliarden Euro summieren, bei den Grünen wären es 48 Milliarden, bei der Union würde ein Loch von fast 90 Milliarden entstehen und bei der FDP 138 Milliarden miese durch massive Steuersenkung. Der FDP-Vize Johannes Vogel hat das heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk versucht zu erklären, wie das gegenfinanziert werden soll.
Da geht es übrigens insbesondere darum, dass man bei der Grundsicherung Geld sparen kann, was man, das sage ich als Ex-Sozialpolitiker, unzweifelhaft kann. Und wenn dann die Steuermehreinnahmen kommen durch eine Wirtschaft, die wieder wächst, dann wird spannend, weil da in der Vergangenheit die Politik immer neue Projekte und Ideen erfunden. Und mein Vorschlag ist, lassen Sie uns dann verpflichten, dass die Politik diese Steuermehreinnahmen zum überwiegenden Teil an die Bürgerinnen und Bürger zurückgibt, bis wir nicht mehr Belastungsweltmeister sind.
Wir wollen jetzt noch mal genau gucken, wen die Parteien denn eigentlich steuerlich besser stellen wollen oder wen sie vielleicht auch mehr belasten wollen. Tobias Henze vom IW hat diese Rechnung durchgeführt, die ich gerade schon angesprochen habe, und sich entsprechend die Steuerpläne der Parteien genau angeguckt. Herr Henze, heißt Wahlkampf in diesem Jahr vor allem Steuersenkungswettbewerb?
Ja, es ist richtig. Alle Parteien wollen die Bürgerinnen und Bürger entlasten und auch die Unternehmen entlasten. Im Grundsatz finde ich das auch richtig, denn die Steuerbelastung in Deutschland ist sowohl für die Unternehmen als auch für die privaten Haushalte sehr hoch. Aber gleichzeitig stellt sich eben die Frage, ja, wie man diese Steuersenkungen finanzieren will.
Das gucken wir gleich nochmal. Sie haben das ja alles schön durchgerechnet. Wobei, eine Frage hätte ich noch. BSW und Linke fehlen da in der Analyse. Hat das einen Grund, warum das so ist?
In der Tat fehlt das bisher. Bei dem Bündnis Sarah Wagenknecht gibt es ein Kurzwahlprogramm. Das haben wir uns angeschaut. Allerdings gibt es da jetzt noch keine belastbaren Zahlen unsererseits zu. Und das gilt auch für die Linken.
Okay, dann kommen wir nochmal zurück auf die Mindereinnahmen bei allen Parteien. Wirkt das auf Sie nicht auch paradox angesichts der aktuellen Haushaltslage und der Tatsache, dass ja eigentlich große Investitionen nötig wären? Das sagen ja alle.
Auf jeden Fall ist es aus meiner Sicht wichtig, auch zu sagen, wie man diese Vorhaben finanzieren will. Und da stellen sich entsprechende Fragen. Einige Parteien sagen, ja, wir lockern die Schuldenbremse, wir wollen einen Fonds auflegen, damit finanzieren wir das alles. Andere Parteien sagen dann, naja, wir setzen voll auf Wachstum, wir senken die Steuern für die Unternehmen, für die Bürger, damit mehr investiert wird, damit mehr konsumiert wird. Und darüber finanzieren wir dann im Grunde diese Löcher im Haushalt. Mehr Wachstum bedeutet nämlich auch mehr Steuereinnahmen. Von daher sind die Antworten sehr unterschiedlich. Vollends überzeugend finde ich die Antworten allerdings nicht.
Letzteres wäre so ein bisschen die FDP-Linie vor allem, ne? Dass man einfach hofft, je mehr Steuern man senkt, auch für die oberen Etagen, desto mehr kommt die Wirtschaft auf wundersame Weise wieder in Schwung und alle Probleme lösen sich von selbst. Wenn wir noch mal ein bisschen reingucken in die einzelnen Parteien, die mit Abstand größten Steuergeschenke würden nach ihrer Rechnung, wenn ich sie richtig interpretiere, die FDP und die AfD machen. Für wen? Welche Steuern und für wen würden die senken?
Die FDP setzt auf eine Senkung der Einkommensteuer. Das ist unser Einkommensteuertarif. Jeder, der arbeitet, zahlt am Ende auch eben Lohn- oder Einkommensteuer. Und im Grundsatz ist es auch angemessen, hier ranzugehen, denn wir haben über die vergangenen Jahre gesehen, dass die Steuerbelastung gestiegen ist, dass die Anreize, mehr zu arbeiten, eher gering sind. Von daher könnte das in der Tat einen Schub beim Wachstum geben, wenn man dafür sorgt, dass es sich mehr lohnt zu arbeiten, dass am Ende mehr netto vom Brutto übrig bleibt. Aber, und das ist die Krux der Geschichte, wenn man diesen Mittelstandsbauch, so nennen wir ihn oft in der Ökonomie, wenn man diesen Mittelstandsbauch abflachen will, dann betrifft das eben alle Steuerzahler. Und das bedeutet dann wiederum, dass es für den Staat sehr teuer wird. Und da sind wir wieder bei der Frage der Finanzierung.
Aber es betrifft ja nicht, Entschuldigung, ich wollte nur noch mal nachfragen, wie sich das dann auswirkt für einzelne Bevölkerungsgruppen. Weil wenn man die Einkommenssteuer senkt, trifft das ja in der Regel nicht alle gleichermaßen. Also wer würde davon besonders profitieren, wer vielleicht nicht so?
Wenn Sie beim Einkommensteuertarif ansetzen, dann ist klar, dass diejenigen, die mehr Steuern zahlen, auch mehr entlastet werden. Und das bedeutet natürlich, wenn Sie heute viel verdienen, viel Steuern bezahlen, werden Sie auch stärker entlastet als jemand, der wenig verdient, und dementsprechend auch wenig Steuern bezahlt. Das liegt in der Logik des Einkommensteuertarifs begründet.
Okay, also in dem Fall würden dann schon überdurchschnittlich die, ja, ich sag mal, Reicheren oder auf jeden Fall die Besserverdienenden profitieren. Wie ist das bei der AfD? Hat das da den gleichen Grund, dass die so krasse Mindereinnahmen produzieren würden oder setzen die an anderen Punkten an?
Die AfD setzt stärker auf eine Erhöhung des Grundfreibetrags. Das heißt also, alle sollen bis zu einem gewissen Betrag keine Steuern bezahlen. Und dann wird vage davon gesprochen, dass ein Stufentarif bei der Einkommensteuer eingeführt werden soll, sodass aber offen bleibt, wie das ganz konkret aussehen soll.
Und wenn wir nochmal bei der Einkommensteuer bleiben, das ist ja für die meisten Menschen wahrscheinlich die zentralste Steuer neben der Mehrwertsteuer, aber die lasse ich jetzt mal für einen Moment außen vor. Über FDP haben wir schon gesprochen, auch ein Stück weit über die AfD. Wen wollen denn die anderen Parteien bei der Einkommensteuer besser oder schlechter stellen? Können Sie das mal ein bisschen beispielhaft machen?
Ja, bei der Union ist es so, dass sie auch an den Mittelstandsbauch ran will. Das führt dazu, dass Menschen, die arbeiten, die Vollzeit arbeiten, vor allem natürlich auch dann entlastet werden. Hinzu kommen soll nämlich eine Steuerbefreiung für Überstunden. Das heißt also, Menschen, die schon ordentlich verdienen, die aber auch durchschnittlich verdienen, die werden hier oder die würden hier entlastet werden. Das alles kostet eben auch relativ viel Geld für den Staat, weil eben diese Steuerentlastung über fast die gesamte Breite der Einkommensklassen stattfinden würde. Mhm. Bei SPD und Grünen ist es ein bisschen anders. Die setzen stärker darauf, mittlere und untere Einkommen zu entlasten. Die Grünen wollen das erreichen, indem der Grundfreibetrag erhöht wird. Und die SPD sagt, naja, 95% der Steuerzahler wollen wir entlasten, 5% wollen wir stärker belasten. Und das bedeutet eben, dass das Gros schon entlastet werden würde, aber die Beträge, die hier zusammenkommen, sind dann doch eher gering.
Haben Sie da mal so eine Zahl? Also einfach, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, ab welcher Zahl kommt denn der Knick? Also ich glaube, das mittlere Einkommen in Deutschland sind ja so um die 43.000, 44.000 im Jahr. Über welche Zahlen reden wir dann, bis zu welcher Höhe die SPD entlasten will?
Ja, wenn Sie so 80, 90, vielleicht 100.000 Euro im Jahr verdienen, dann zählen Sie tendenziell zu denjenigen, die stärker belastet werden würden. Das hängt natürlich auch davon ab, in welcher Familienkonstellation sie leben, ob sie Single sind, ob sie eben verheiratet sind, Kinder haben, sodass die Steuerlast sich entsprechend anders darstellt.
Was sind denn sonst die steuerpolitischen Ideen jenseits der Einkommensteuer, wie man denen helfen möchte, die vielleicht nicht so viel Geld haben? Denen ist ja wahrscheinlich sowas wie der Soli, den die FDP gerne abschaffen möchte, relativ wurscht, weil denen zahlen eh nur die Menschen, die super gut verdienen. Das heißt, da kommen die gar nicht hin.
Ein wichtiger Punkt, der wird bei Grünen, aber auch bei der FDP erwähnt, ist das Klimageld. Das heißt also, wir zahlen alle ja mehr Geld über die CO2-Abgabe, dafür, dass wir Benzin tanken, dafür, dass wir heizen über Heizöl, über Gas. Und dementsprechend stellt sich die Frage, wie das sozial aufgefangen werden kann. Und da ist das Klimageld ja schon seit Jahren in der Diskussion, passiert ist bisher nichts. Und wie gesagt, bei Grünen und FDP wird das zumindest erwähnt, mit dem Ziel, dass gerade Menschen mit geringen Einkommen hier entlastet werden sollen.
Wobei das natürlich auch beides Parteien sind, die das in der Regierung hätten super umsetzen können. Haben sie nicht gemacht. Aber gut, anderer Punkt. Wie ist das denn eigentlich mit den Sozialabgaben? Das ist ja auch etwas, ja, was im Grunde alle Menschen sehr, sehr deutlich spüren, wenn sie auf ihre Lohnabrechnung gucken. Gibt es da Ideen der Parteien, irgendwas zu ändern? Im Moment haben wir ja erstmal eine ziemlich deutliche Erhöhung bei den Krankenkassenbeiträgen erlebt.
Zumindest kann man sagen, dass eine große Strukturreform bei keiner der Parteien angedacht ist. Bei der Rente kann man jetzt nicht sagen, dass jemand sagt, okay, die Menschen sollen wirklich deutlich länger arbeiten oder wir kürzen Renten hier. Genauso bei der Krankenversicherung, das wird jetzt im Grundsatz nicht in Frage gestellt. Von daher sehe ich jetzt auch nicht den Spielraum zu sagen, wir senken Beiträge oder insgesamt sinkt die Beitragslast und dadurch werden die Menschen entlastet.
Dann kommen wir mal von den Entlastungen zu den Belastung oder beziehungsweise Belastung klingt immer so negativ. Also jedenfalls zu den Vorschlägen, einige Gruppen doch ein bisschen stärker ranzuziehen. Die sind nicht so zahlreich, wenn ich mir Ihre Tabelle angucke, aber es gibt ein paar. Stichwort Erbschafts- und Vermögenssteuer. Wer wagt sich daran und wie ambitioniert?
So richtig ambitioniert, weiß nicht, ob da eine Partei sich wirklich zeigt. Aber was man sagen kann,
da ist, müsste man vielleicht dann doch noch mal ins Wahlprogramm der Linken reingucken, nehme ich an.
Das mag dann in der Tat sein. Bei SPD und Grünen fällt schon auf, dass beide Parteien sagen, bei der Erbschaftssteuer wollen wir Verschärfungen, wollen wir, dass gerade Familienunternehmen stärker belastet werden. eher die größeren Familienunternehmen, aber immer noch Familienunternehmen. Und da darf man nicht vergessen, so ein höherer Millionenbetrag, der dann vererbt wird, der kommt schon zustande, wenn wir über kleine, mittlere Unternehmen sprechen. Von daher sollen hier Verschärfungen kommen. CDU, CSU und FDP dagegen sagen eher, naja, bei der Erbschaftssteuer wurde vergessen, die Freibeträge zu erhöhen in vergangenen Jahren, sodass mittlerweile auch ein Haus, ein Familienhaus in einer guten Lage dazu führen kann, dass Erbschaftssteuer bezahlt werden muss. Von daher sollten wir hier eher für Entlastungen sorgen. Und die AfD sagt, wir sollten die Erbschaftssteuer komplett streichen.
Wobei ich jetzt ehrlich gesagt unter anderem die Grünen so verstanden habe, dass die zum Beispiel sagen, sie wollen Lücken bei der Erbschaftssteuer schließen. Also es gibt ja in der Tat absurde Ausnahmen, die man kaum jemandem logisch vermitteln kann. Wie ich glaube, wenn ich 3 Wohnungen vererbe, zahle ich ganz normal Erbschaftssteuer. Wenn ich irgendwie 1000 Wohnungen vererbe, zahle ich auf einmal gar keine mehr. Das kann man natürlich unter Gerechtigkeitsaspekten niemandem erklären, oder?
Steuertechnische Fragen spielen da auch eine Rolle. Ein wichtiger Punkt bei den Grünen ist aber, dass Erbschaften von 26 Millionen Euro und mehr stärker besteuert werden sollen. Und da reden wir in der Regel über Betriebsvermögen. Das heißt also, hier würden die Steuererhöhungen dazu führen, dass Betriebsvermögen stärker belastet wird.
Und die Vermögenssteuer?
Bei der Vermögenssteuer tun sich SPD und Grüne hervor. Beide führen sie an in unterschiedlichem Ausmaß. Die SPD möchte hier hohe Vermögen besteuern. Die Grünen hängen sich an die Idee der Milliardärssteuer, die international derzeit stark diskutiert wird, dran. Und von daher würde beides dazu führen, dass der Staat natürlich mehr Einnahmen generieren kann. Allerdings wären die Ausmaße eher überschaubar, weil eben tatsächlich ausschließlich bei sehr großen Vermögen hier angesetzt werden soll.
Steht da schon eine Hausnummer im Wahlprogramm drin? Weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, als es die Vermögenssteuer noch gab in Deutschland, da ging es ja schon ab 100.000 Vermögen los, glaube ich, ne? Jetzt reden wir wahrscheinlich über mehrere zig Millionen.
Wir reden über 100 Millionen Euro und mehr an Vermögen. Von daher ist eben das Aufkommen eher gering. Wir gehen von rund 2 Milliarden Euro im Jahr aus. Man darf auch nicht vergessen, die Vermögenssteuer ist sehr aufwendig für den Staat. Jeder einzelne Vermögensgegenstand muss bewertet werden. Das kostet viele Arbeitsstunden in den Finanzverwaltungen. Von daher ist es aus staatlicher Sicht jetzt nicht die effektivste Steuer.
Aber vielleicht eine gerechte Steuer, wenn man sich anguckt, dass die obersten 10% in Deutschland 2/3 des Vermögens haben. Und ja, viele Menschen haben gar kein Vermögen. Aber gut, kann dann jeder für sich sozusagen politisch einschätzen, wen er da wählt und was er da sinnvoll findet. Sie haben es am Anfang schon mal kurz angesprochen, die Unternehmensbesteuerung. Wie steht es denn damit? Also wir haben ja die Situation, dass einerseits viele Unternehmen klagen, die wirtschaftliche Lage in Deutschland sei so schwierig. Andererseits hat man auch immer wieder den Fall, dass gerade große international aufgestellte Unternehmen wie Amazon zum Beispiel das dann so geschickt machen, dass sie am Ende so gut wie gar keine Steuern zahlen. Gibt es da in den Wahlprogrammen unterschiedliche Akzente, unterschiedliche Herangehensweisen mit Blick auf die Unternehmensbesteuerung?
Interessanterweise besteht hier große Einigkeit, dass die Unternehmen insgesamt entlastet werden sollen, damit sie mehr investieren können in Deutschland. Der Weg ist unterschiedlich bei den Parteien. CDU, CSU und FDP setzen darauf, dass die Körperschaftssteuer gesenkt wird, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird, sodass durch diese geringere Steuerbelastung die Unternehmen mehr Spielraum haben, um zu investieren. Und SPD und Grüne dagegen setzen darauf, dass pro Investition eine Prämie bezahlt wird. Das heißt also, wenn ein Unternehmen eine Investition tätigt, bekommt es eine Steuergutschrift in Form einer Investitionsprämie. Letztendlich ist das auch eine Art Steuersenkung. Von daher ist hier, wie gesagt, große Einigkeit darüber, dass bei der Unternehmenssteuerbelastung insgesamt etwas getan werden muss, dass die Anreize, mehr zu investieren, gestärkt werden müssen.
Herr Henze, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Analyse und dass Sie das mit uns geteilt haben. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und 2 Ergänzungen noch zu diesem Gespräch. Erstens waren ja die Linke und das BSW nicht Teil der Analyse von Tobias Henze, aber damit die nicht unter den Tisch fallen, habe ich nochmal nachgeguckt. Also auch die Linke verspricht in diesem Wahlkampf eine Reform der Einkommenssteuer. Da sollen grob alle, die weniger als 7.000 Euro brutto im Monat verdienen, weniger Steuern zahlen. Dafür soll der Spitzensteuersatz auf 53% steigen und Superreiche, was auch immer in dem Zusammenhang Superreiche heißt, sollen 75% Reichensteuer zahlen. Der Freibetrag auf Einkommen soll steigen auf knapp unter 17.000 Euro. Und die Linke fordert auch eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer für Millionäre und Milliardäre. Beim BSW, da ist es tatsächlich noch relativ vage. Da gibt es bisher nur das Kurzwahlprogramm. Und da heißt es, das zitiere ich jetzt einfach mal, sie wollen eine große Steuerreform, die bis weit in die Mitte entlastet und die gesetzliche Rente bis 2000 Euro von der Steuer befreit. Im Gegenzug muss Einkommen aus Kapitalerträgen genauso besteuert werden wie Einkommen aus Arbeit. Außerdem fordern sie die Wiedererhebung der Vermögenssteuer für extrem große Vermögen, deren Grundstock in der Regel nicht erarbeitet, sondern geerbt wurde. Soweit das Zitat. Und gerade zu dem letzten Punkt, also Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer, da hatte ja unser Gesprächspartner Tobias Henze eine relativ ablehnende Haltung, hat das unter anderem damit begründet, dass das Familienunternehmen treffen würde. Dieses Argument hört man oft, aber es gibt auch viele, die das für falsch halten und ganz anders sehen. Ich habe zum Beispiel kurz vor Weihnachten ein Interview mit Sebastian Klein geführt. Der ist selbst Unternehmer und ist als Gründer der Plattform Blinkist zum mehrfachen Millionär geworden. Er hat dieses Geld dann aber zum Großteil abgegeben und setzt sich jetzt bei der Initiative Tax Me Now für eine stärkere Besteuerung von sehr hohen Vermögen und Erbschaften ein. Und er hält von diesen Argumenten dagegen nicht wirklich viel.
Mich wundert es auch wirklich, dass wir nicht jede Woche Millionen von Menschen haben, die auf die Straße gehen und eben nicht einfordern, dass die Reichsten in der Gesellschaft auch wirklich den größten Teil beitragen zum Gemeinwesen, wie es eigentlich in unserem Grundgesetz gefordert ist. Und ich glaube, dass das nicht so ist, dass man dann eher draufhaut auf die, die eh schon am wenigsten haben. Das liegt meiner Meinung nach vor allem an dem Populismus, mit dem wir es gerade zu tun haben. Also dass viele konservative Politiker zum Beispiel sich einfach zunutze machen, irgendwelche Märchen zu erzählen über das Häuschen der Oma, das dann angeblich wegbesteuert werden soll durch eine Erbschaftssteuer. Und die ganz großen Vermögen werden quasi steuerfrei weitergegeben in die nächste Generation. Das ist leistungsfreies Einkommen. Wir haben kaum Transparenz darüber, wie diese vererbten Vermögen aussehen. Aber nach meinem Wissen ist es in der Regel so, die erben Firmenanteile, die haben sehr viel Vermögen, das sie auch aus den Firmen rausziehen. Also es ist jetzt nicht so, dass der BMW und sonstigen Erben dann ihr ganzes Vermögen in den Firmen drin lassen und da weiter investieren. Die haben ja riesige Portfolios an Vermögen. Viel Geld wird auch überhaupt nicht in Deutschland investiert, sondern sonst wo auf der ganzen Welt. Es ist halt immer so eine bequeme Erzählung, dann zu behaupten, dass die hier die Arbeitsplätze sichern, aber es hat relativ wenig mit den Fakten zu tun. Und dazu kommt, diese Gleichsetzung von einem Firmenerben mit dem Wohlergehen der Firma ist auch so ein Märchen. Also ich kann sehr wohl einen Erben besteuern, ohne dass es irgendeinen negativen Effekt auf die Firma hat. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer aus Südkorea. Da haben die Samsung-Erben mussten 50% Erbschaftssteuer bezahlen. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass Samsung in den letzten Jahren deswegen pleite gegangen wäre.
Sagt also Sebastian Klein, das Interview kann man auch bei uns nachhören in der Deutschlandfunk-App. Da gehen wir so ein bisschen die diversen Pro- und Kontra-Argumente zur Erbschafts- und Vermögenssteuer durch. Das war unsere Episode vom 6. Januar 2025. Wenn Sie Feedback haben oder auch Anregungen, welches Thema interessiert Sie vielleicht in diesem Wahlkampf oder auch jenseits der deutschen Politik, dann schreiben Sie uns gern. Die Mailadresse ist die gleiche wie im alten Jahr, dertag@deutschlandfunk.de. Tilko Gries war heute im Team mit mir. Josephine Schulz ist mein Name und wir hören uns auch morgen wieder, wer mag. Tschüss, bis dann.